heute vor euch stehen darf, dass ich hier wieder Menschen sehen kann, dass wir uns treffen können. Das ist wirklich gut nach so langer Zeit. Ich glaube, bei mir ist es genauso gewesen wie bei Bertram, dass ich noch nie so eine lange gottesdienstfreie Zeit erlebt habe. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern und mir auch nicht vorstellen, dass es das irgendwann mal gegeben hat. Umso besser, dass wir wieder hier zusammen sind. Okay, in kleiner Runde mit manchen Einschränkungen, etwas anders, als wir das gewohnt sind. Aber es ist doch schön, miteinander Gottesdienst zu feiern, ein bisschen Gemeinschaft zu haben, einander auch wiederzusehen und ja auch gemeinsam auf Gottes Wort zu hören. In den vergangenen Wochen haben wir uns, wer unsere Aufnahmen gehört hat, ja schon mit dem 1. Samuel beschäftigt. Wir haben damit angefangen, mit dem 1. Samuel-Buch. 3 Predigten gab es dazu schon. Und ja, wir sind angelangt bei 1. Samuel 3. Und ich möchte uns das jetzt mal lesen als Predigttext aus 1. Samuel 3. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten. Und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel, er aber antwortete, siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt. Und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal, und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm, geh wieder hin und lege dich schlafen, und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Denn ich hab's ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihn nicht gewehrt hat. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden soll, weder mit Schlachtopfern noch mit Speisopfern immerdar. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Türen auf am Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli anzusagen, was ihm offenbart worden war. Da rief ihn Eli und sprach, Samuel, mein Sohn. Er antwortete, siehe, hier bin ich. Er sprach, was war das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nichts. Gott tue dir dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von all den Worten, die er dir gesagt hat. Da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Er aber sprach, es ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Samuel aber wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiter zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und Samuels Wort erging an ganz Israel. Ein erster Punkt. Wenn Gott schweigt oder Wir könnten auch sagen, warum höre ich Gott nicht? Wenn Gott schweigt, oder warum höre ich Gott nicht? Geistlich gesehen befand sich das Volk Israel zu dieser Zeit, als Samuel ja da im Heiligtum heranwuchs, in einer echten Krise. Es war eine geistlich finstere Zeit. Es war eine Zeit der geistlichen Dürre. Entsprechend wird es hier zusammengefasst in Vers 1. Zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente, unter Eli war das Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Gottes Wort war also selten geworden. Gott hatte sich offenbar zurückgezogen, er schien zu schweigen. Und mancher fragte sich damals sicherlich, warum ist das eigentlich so? Warum hören wir Gott nicht? Wo ist Gott? Warum äußert er sich nicht mehr? Man muss nur so einen Blick auf die Priester werfen, um einen Grund dafür zu erkennen. Denken wir zurück an die Priester Hophni und Pinhas, das waren die Söhne von Eli. Sie interessierten sich überhaupt nicht für Gott. Im Gegenteil. Sie waren eigentlich allein auf ihre eigenen Bedürfnisse ausgerichtet. Darum ging es ihnen, ihre eigenen Bedürfnisse möglichst gut zu befriedigen. Wir können das in 1. Samuel 2 nachlesen. Gott jedenfalls, seine Ehre, sein Wort, all das kümmerte sie überhaupt nicht. Und sie missbrauchten ihr Amt als Priester, um eben letztendlich sich selbst zu dienen. Und wir können davon ausgehen, dass ihre Haltung, diese gleichgültige, diese verächtliche Haltung Gott gegenüber, auch auf Teile des Volkes abgefärbt hat. Sie waren ja Vorbilder. Das waren die Söhne Elis und dann gab es da noch Eli selbst, den alten Priester, der das Sagen noch hatte. Von ihm heißt es in Vers 2, seine Augen hatten angefangen schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Es ist hier nicht nur gemeint, dass Eli körperlich erblindet ist, dass er seine Umwelt nicht mehr wahrnehmen konnte. Es ist ja auch angedeutet, dass dieser alte Priester, der seinen gottlosen Söhnen nicht Einhalt gebot, mittlerweile auch geistlich erblindet war. Er hat den geistlichen Durchblick genauso verloren wie das körperliche Sehen. Er konnte das nicht mehr so klar erkennen, was geistlich gesehen wichtig war. Er hatte nicht mehr diesen Draht zu Gott, weil er selbst über die Zeit offenbar lau geworden war. Warum? Also war das Wort Gottes selten zur damaligen Zeit. Warum hörten sie Gott nicht mehr? Warum schwieg Gott? Nicht etwa aus dem Grund, weil Gott sich abgewandt hatte von seinem Volk. Nein, Gott hatte sich zurückgezogen, weil sie ihn nicht mehr hören wollten. Gott schwieg, weil sein Wort zu dieser Zeit gar nicht erwünscht war. Wie ist das heute? Wie ist das bei uns? Wie ist das eigentlich, wenn wir den Eindruck haben, dass Gott schweigt? Oder wenn mancher sich fragt, warum höre ich Gott eigentlich nicht? Ich glaube, eins müssen wir erstmal hier klar feststellen, nämlich, dass unser Gott ein redender Gott ist. Gott hat gesprochen. Er hat sich geäußert. Er hat sich offenbart. Er hat geredet. Und zwar nicht zuletzt durch seinen Sohn Jesus Christus. Im Hebräerbrief, Hebräer 1:1-2, da heißt es sehr treffend, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Es wird also deutlich gemacht, dass Gott schon oft geredet hat in der Vergangenheit durch die Propheten, unterschiedliche Propheten, auf vielerlei Weise, Gott hat geredet. Und dann wird betont, dass Gott final, dass Gott endgültig, letztgültig durch seinen Sohn Jesus Christus gesprochen hat. Und es wird klar gemacht, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir auf die Botschaft hören, die er uns gebracht hat, dann hören wir, was Gott sagen will, was Gott uns sagen will, was Gott spricht. Wenn wir also heute den Eindruck haben, dass wir Gott nicht hören, wenn wir den Eindruck haben, dass er schweigen würde, dann ist das so nicht ganz richtig. Gott hat gesprochen. In Jesus hat er sein Schweigen ein für alle Mal durchbrochen. Er hat klar und deutlich gesprochen. Nein, wenn wir den Eindruck haben, Gott nicht zu hören, dann liegt es vielleicht eher daran, dass wir Gott nicht hören wollen. Vielleicht ist es dann so ähnlich, wie es dem einen oder anderen schon mal mit seinem CD-Player ergangen ist. Du legst die CD ein in den CD-Spieler, drückst auf Play, du siehst, die Anzeige leuchtet, du hörst, dass die CD rotiert, aber man hört nichts. Keine Musik, nichts zu hören. Du denkst dir, dass es vielleicht am Lautstärkeregler liegen könnte, drehst also nochmal voll auf. Du hörst immer noch nichts, immer noch Stille. CD-Spieler läuft, Lautstärkeregler ist auf volle Pulle gedreht, aber nichts zu hören. Jetzt die Frage, woran könnte das liegen? Weiß nicht, ob jemand eine Idee hat. Woran könnte das liegen? Es könnte zum Beispiel daran liegen, dass die Lautsprecher deiner Anlage gar nicht richtig eingestöpselt sind. Du nimmst also den Stecker, steckst den da hinten rein, es macht einmal laut bzzzt und schon hörst du die Musik und sie knallt dir die Ohren weg, weil du hast da vorher voll aufgedreht. Gott spricht. Er hat klar und deutlich gesprochen, wir müssen ihn nur hören wollen. Auch hier übrigens bei Samuel, da wird das signalisiert, dass Gott auch da ist, obwohl er nicht zu hören ist. Es wird hier klar angedeutet, Gott ist da, obwohl er im Moment da nicht zu hören ist. Es heißt hier nämlich Vers 3, die Lampe Gottes, das ist das Zeichen seiner Gegenwart im Heiligtum gewesen, die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Gott ist noch da. Wenn wir Gott nicht hören, wenn wir diesen Eindruck haben, dass er schweigt, dann sollten wir uns vielleicht auch fragen, kann es vielleicht sein, dass ich ihn gar nicht hören möchte? Könnte das ein Grund sein? Später nennt Paulus im 2. Timotheusbrief Gründe, warum Menschen Gott nicht hören wollen, warum sie sein Wort nicht hören möchten. Er schreibt dort, es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, die sie gerne hören wollen, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Wie ist das also bei mir oder bei dir, wenn wir Gott nicht hören? Wenn wir den Eindruck haben, dass er schweigt. Kann es sein, dass ich Gott nicht hören möchte, weil mir sein Wort missfällt? Weil ich den Eindruck habe, dass sein Wort mir vielleicht Grenzen setzt, von denen ich gar nichts wissen möchte? Ich denke, ihr wisst, wie die Kinder sind. Die tun manchmal so, als hätten sie nicht gehört, was Mama oder Papa sagen. Dass es zum Beispiel Zeit ist, aufzuräumen. Warum? Was man nicht gehört hat, muss man nicht umsetzen. Da muss man nicht folgen. Gott jedenfalls hat klar gesprochen, in und durch seinen Sohn Jesus Christus. Wenn wir ihn nicht hören, fragen wir uns, ob wir ihn nicht hören wollen. Könnte das sein? Und dann sorgen wir dafür, dass unsere Lautsprecher eingestöpselt sind. Das heißt, dass wir mit Gott fest verbunden sind. Damit sind wir beim nächsten Gedanken, beim nächsten Punkt. Wenn Gott ruft oder wie kann ich Gott eigentlich begegnen? Wenn Gott ruft oder wie kann ich Gott eigentlich begegnen? Wir schauen auf den nächsten Abschnitt, die Verse 4 bis 10. Es gibt hier einen Ablauf, der sich immer wiederholt. Es ist im Grunde erstmal immer wieder dasselbe. Gott ruft Samuel, dieser springt auf von seinem Schlaflager, er läuft zu Eli, er spricht Eli an, Eli schickt ihn zurück, Samuel legt sich wieder hin. Oder ganz kurz zusammengefasst, Gott ruft, Samuel legt sich wieder schlafen. So geht das die ganze Zeit. Dreimal. Samuel begreift offensichtlich nicht, was hier vor sich geht. Er denkt, dass Eli ihn rufen würde. Dass es Gott ist, der ihn ruft. Dass es Gott sein könnte, der ihn anspricht, das kommt ihm ganz offensichtlich überhaupt nicht in den Sinn. Warum nicht? Vers 7 erklärt es. Es heißt dort, aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Aber Samuel hatte das Herrn Wort noch nicht erkannt. Was heißt das? Dass Samuel den Herrn noch nicht erkannt hatte. Es geht selbstverständlich hier um mehr als darum, etwas von Gott zu wissen. Oder über Gott Bescheid zu wissen. Sicherlich wusste Samuel viel schon über Gott. Er kannte bestimmt die Gebote, er hatte mit Sicherheit die Geschichte gehört vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Er kannte die Geschichten von Abraham und vieles mehr, ganz bestimmt. Insofern kannte er natürlich Gott, er wusste über ihn Bescheid. Aber den Herrn zu erkennen, ist dann nochmal etwas anderes. Es bedeutet, Gott persönlich kennengelernt zu haben. Es bedeutet, eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott zu haben. Es bedeutet das, was wir heute manchmal mit diesem Wort der Wiedergeburt wiedergeben. Es bedeutet, diesen persönlichen Glauben eines Menschen hin zu Gott, seine Beziehung hin zu ihm. Das bedeutet es, den Herrn zu erkennen. Und das war bei Samuel noch nicht geschehen. Und weil Samuel den Herrn noch nicht erkannt hatte, deshalb kommt diese Begegnung mit Gott hier zunächst gar nicht mal zustande. Es funktioniert einfach nicht, es klappt nicht. Deshalb immer wieder dieser Ablauf. Gott ruft, Samuel springt von seinem Lager auf, er rennt zu Eli, er fragt ihn, Eli schickt ihn zurück und Samuel legt sich wieder hin. Gott ruft, Samuel legt sich schlafen. Gott begegnen, das kannst du erst dann wirklich, wenn du ihn erkannt hast. Gott begegnen funktioniert erst dann wirklich, wenn du diesen persönlichen Glauben an ihn hast, wenn da diese Vertrauensbeziehung zum Allmächtigen da ist. Auch heute noch ruft Gott Menschen, so wie er damals Samuel gerufen hat. Er ruft Menschen, die vielleicht schon einiges von Gott wissen. Er ruft Menschen, die viel von ihm gehört haben, möglicherweise. Aber ihn noch nicht kennen. Da tut Gott meistens jetzt nicht auf die Art und Weise wie damals bei Samuel, also hier durch eine hörbare Stimme des Nachts. Das sollten wir jetzt vielleicht nicht unbedingt erwarten, obwohl es, ja, kann natürlich sein. Aber Gott ruft heute noch genauso Menschen zur Begegnung mit ihm. Vielleicht durch einen Gedanken in der Predigt, wo du merkst, hier bin ich gemeint. Hier spricht Gott mich an. Hier will Gott, dass ich mich ihm öffne. Er meint mich hier. Vielleicht auch durch eine Liedstrophe, die wir gemeinsam singen, oder durch einen Gedanken, den dir jemand weitergibt und der dich einfach nicht loslässt, der dich beschäftigt. Und nicht zuletzt natürlich durch die Bibel selbst, durch Gottes Wort niedergeschrieben in einem Buch. Gott ruft Menschen, nach wie vor. Und die Frage ist, wie reagieren wir? Wie reagierst du, wenn Gott ruft? Wie reagierst du, wenn Gott dich ruft? Eli, der alte Priester hier, er gibt an dieser Stelle einen sehr guten Rat. Wenn du wieder gerufen wirst, so sagt er zu Samuel, dann sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Rede Herr, denn dein Knecht hört. Wenn Gott ruft, dann gilt es also, aufnahmebereit zu sein. Wenn Gott ruft, dann gilt es also, bereitwillig zuzuhören. Wenn Gott ruft, dann gilt es, sich zu öffnen. Denn dann wird etwas Besonderes passieren. Dann wird, ja, im Grunde genommen ein Wunder geschehen. Das ist, wovon Vers 10 hier schreibt. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Ich weiß nicht, ob es euch hier auffällt, was hier das Besondere ist an Vers 10 gegenüber den Malen zuvor, wo Gott auch schon gerufen hat. Die ersten drei Male, da heißt es lediglich, dass der Herr Samuel rief. Er ruft ihn, er spricht ihn an. Jetzt aber heißt es, da kam der Herr und trat herzu. Das ist das Besondere, was hier geschieht. Gott ist auf einmal gegenwärtig. Er trat herzu. Er ist da. Und Samuel, der jetzt offen war für Gott, erkennt ihn in diesem Moment. Und das verändert etwas in ihm. Das verändert etwas in ihm. Er weiß jetzt nicht mehr länger nur irgendetwas von Gott, über Gott. Nein, er kennt jetzt Gott ganz persönlich. Und das eröffnet Samuel die Begegnung mit Gott. Rede, denn dein Knecht hört. Und Gott redet zu ihm. So ist es bis heute. Wenn du Gott erkannt hast, persönlich, dann bist du offen zur Begegnung mit ihm. Wie viele Leute haben das schon erzählt, davon berichtet und gesagt, jetzt wo ich diesen persönlichen Glauben an Jesus Christus habe, da kommt es mir gar nicht mehr so komisch vor, laut zu beten, wie vielleicht vorher noch. Ich weiß, dass ich gehört werde. Ich weiß, dass mein Gebet nicht nur bis zur Decke steigt. Oder sie sagen, früher, da war das, ja, dieses Buch, die Bibel, ja, ein Buch mit 7 Siegeln für mich, ein verstaubtes altes Buch, höchstens von historischem Wert. Aber heute schlage ich das auf und ich erwarte, dass Gott mich anspricht. Und ich erlebe das auch. Um Gott zu begegnen, musst du ihn erkannt haben, seinen Sohn Jesus Christus. Und das bedeutet mehr, als nur etwas von ihm zu wissen. Das bedeutet mehr, als nur etwas von ihm gehört zu haben. Hast du Gott erkannt? Kennst du ihn? Kennst du Gott? Wenn du diesen Eindruck hast, dass du ihm nie begegnest, nicht wenn du in die Stille gehst und sein Wort liest, auch nicht hier im Gottesdienst beim gemeinsamen Lob oder in deinem Versuch zu beten und auch sonst nicht, wenn du ihm nie begegnest, dann könnte es vielleicht sein, dass du ihn noch gar nicht erkannt hast. Ja, du weißt sicherlich etwas von Gott, hast vieles gehört, zweifelst nicht an seiner Existenz, lebst so, wie man es gemeinhin als christlich nennen würde. Und trotzdem kann es sein, dass du ihn noch nicht kennst. Wenn das so ist, dann bitte ihn, dass er dir diese Erkenntnis schenken möge. Bitte Jesus Christus, dass er dir die Erkenntnis seiner selbst schenken möge. Bitte ihn, dass er selbst so in dein Leben treten möge. Bitte ihn, dass er dieses Wunder, was er damals an Samuel vollbracht hat und was er auch heute immer noch an vielen Menschen tut, dass er das auch an dir vollbringt. Dieses Wunder, das dir persönlich ganz deutlich wird, dass Jesus, der Sohn Gottes, sein Leben auch für dich geopfert hat, auch für deine Schuld gestorben ist. Und dass du tiefen Dank, große Freude und echten Frieden in deinem Herz empfindest darüber. Bitte Gott, dass er dieses Wunder, diese Erneuerung deines Herzens auch an dir vollbringt. Und dann warte geduldig und erwartungsvoll auf Gottes Wirken an dir. Dass bei dir geschieht, was damals an Samuel geschehen ist. Da kam der Herr und trat herzu. Etwas Drittes, wenn Gott spricht oder wie gehe ich mit Gottes Wort eigentlich um? Wenn Gott spricht oder wie gehe ich mit Gottes Wort eigentlich um? Es ist ja dann eine wirklich schwere, eine sehr harte Botschaft, die Gott dem Samuel hier gleich mitgibt. Er bekommt von ihm gesagt, dass Eli, sein Mentor, sein Lehrer, ja sein Vater im Grunde, dass er mit seiner ganzen Familie schwer gestraft wird. So ist es mit Gottes Wort. Es hat eine ungeheure Bandbreite. Es gibt da Worte, die hören wir sehr gern, die lieben wir. Und ja, Worte, die uns eben erfreuen und aufbauen. Und dann gibt es eben auch Worte, die hören wir nicht so gerne, die sind schwierig, unverständlich oder unbequem. Und dennoch, alles, was Gott spricht, sein ganzes Wort, ist wichtig und gültig. Und gerade hier, bei diesem schweren Wort hier oder an diesem schweren Wort hier, werden Prinzipien deutlich, wie wir mit Gottes Wort umgehen sollen. Und das Erste, was wichtig ist, das ist, dass wir Gottes Wort genau aufnehmen. Das ist ja, was Samuel hier tut. Als der Herr dann zu ihm spricht, unterbricht er ihn nicht. Er redet nicht einfach rein. Nein, er hört zu und konzentriert sich darauf. Er ist so aufmerksam, dass er die Worte, die Gott zu ihm spricht, am nächsten Morgen an Eli weitergeben kann. Dass wir Gottes Wort genau aufnehmen, ist auch für uns wichtig. Nehmen wir uns Zeit dafür, für das Wort Gottes. Sorgen wir dafür, dass wir ungestört bleiben, wenn wir in der Bibel lesen. Zum Beispiel legen wir das Handy mal weg. Sorgen wir dafür, dass es nicht andere Dinge noch sind, die uns ablenken. Damit wir Gottes Wort genau aufnehmen können. Dass auch hängen bleibt, was Gott uns sagt. Ich denke, das hat auch eigentlich ein bisschen was auch mit Respekt und Ehrfurcht vor Gott zu tun, dass wir uns auf sein Wort dann auch mal die Zeit, ja, in der wir es lesen, darauf konzentrieren und nicht noch Dinge parallel machen, zum Beispiel. Das würden wir bei anderen wichtigen Gesprächen auch nicht wagen. Also genau aufnehmen ist das Erste und dann das Zweite, alles aufnehmen. Es ist wichtig, alles aufzunehmen und ich meine hier vor allen Dingen damit, dass wir Gottes Wort hier nicht selektieren, nicht irgendwie auseinander dividieren. Und für diese Haltung ist interessanterweise gerade Eli, der ja sonst in dieser Geschichte nicht so gut wegkommt, aber hier ist er gerade ein Vorbild für diese Haltung. Er sagt dann zu Samuel, was war das für ein Wort, Vers 17, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nichts. Verschweige mir nichts. Wir sollen also nicht sagen, dieses Wort hier, das gefällt mir, das spricht mich an, das finde ich ganz toll, das nehme ich und das rahme ich mir ein und hänge es an die Wand. Das kann man natürlich machen, habe ich nichts gegen, meine ich jetzt nicht. Ne? Und dann zu dem anderen Wort sagen, nein, dieses Wort, das gefällt mir nicht, das beachte ich gar nicht, ich tue so, als würde es gar nicht in der Bibel stehen, ich sortiere es mehr oder weniger aus. Nein. Das ganze Wort Gottes sollen wir aufnehmen und hier nicht selektieren. Ich habe mich dabei so daran erinnert, dass es vor, ja, ich glaube, circa 20 Jahren mal so ein christliches Comedy-Duo gab, das im Spaß den sogenannten Bibabo, den Bibelbastelbogen, beworben hat. Eine Bibel mit vorperforierten Seiten zum leichten Heraustrennen unbequemer Bibelpassagen. Das Ganze gab es natürlich nicht, das war ein Scherz, das war nur ein Spaß, aber ich glaube mit einem wichtigen Kern oder mit einem wahren Kern, nämlich diese Neigung, die in uns ist, die Bibel selektiv zu lesen. Das eine Wort begeistert aufzunehmen und das andere Wort eben zu verdrängen oder auszuklammern. Aber es ist nicht die richtige Haltung. Das ganze Wort Gottes ist wichtig. Wir sollen hier nicht sortieren. Alles ist gültig. Alles ist sein Wort. Vielleicht ist es auch mal eine Möglichkeit, sich ganz bewusst mal Passagen oder auch ganzen Büchern in der Bibel sich zuzuwenden, die man gar nicht kennt oder nicht so gut kennt. Sich vielleicht zu sagen, okay, ich nehme mir mal das 5. Buch Mose vor. Oder ich nehme mir mal den Hebräerbrief vor. Ich lese das mal. Ich kenne mich da nicht so gut aus vielleicht. Ich habe vieles bisher nicht verstanden. Aber ich besorge mir eine Bibellesehilfe mal dazu. Und dann lege ich einfach los und erkunde mal dieses Buch, was mir bisher ja so schwer verständlich war. So fremd war. Oder womit ich mich einfach noch nie auseinandergesetzt habe. Einfach in dieser Erwartung, dass das ganze Wort Gottes wichtig ist. Wie Elias sagt, verschweige mir nichts. Und mit dieser Überzeugung eben, dass wir bei Gottes Wort nicht aussortieren dürfen. Wie also reagieren wir, wenn Gott spricht? Wie gehen wir um mit seinem Wort? Wir wollen uns Mühe geben, Gottes Wort genau aufzunehmen, uns zu konzentrieren, uns nicht ablenken zu lassen. Und wir wollen das ganze Wort Gottes aufnehmen, hier nicht selektieren und aussortieren, weil alles wichtig ist und seine Berechtigung hat. Und ein letzter, ein vierter Gedanke, wenn Gott Wachstum schenkt oder was bewirkt Gottes Wort eigentlich? Darum geht es in den letzten drei Versen dieses Abschnittes, wenn Gott Wachstum schenkt oder was bewirkt Gottes Wort eigentlich? Wir sehen nämlich in diesen letzten Versen, was aus Samuel dann im Fortgang wird, nach dieser Begegnung mit Gott hin, nachdem er ihn erkannt hat, nachdem er sein Wort gehört hat. Erst Vers 19. Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Samuel wächst also mit Gottes Wort heran, das wird hier deutlich. Und er wird nicht nur einfach älter während dieser Zeit, sondern er wird auch reifer. Das ist ja ein Unterschied, ne? Älter wird man von selbst, reifer, ja, ist kein Automatismus. Das ist, was Gottes Wort bewirkt. Es schafft Wachstum. Es schafft geistliche Reife. Er ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen, so heißt es hier von Gott und seinem Wort. Also Gottes Wort, das segelt nicht einfach wirkungslos wie so alte Baumblätter, ne, im Herbst zu Boden und nichts passiert und alles vergammelt dann. Nein, Gottes Wort ist mächtig. Es ist mächtig und vollbringt das, was Gott dadurch tun möchte. Wie Jesaja das ausdrückt, denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, das spricht Gott, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Es wird tun, was mir gefällt, und es wird und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Jesaja 55. Gottes Wort bewirkt Wachstum. Gottes Wort bewirkt Veränderung. Es führt zur Reife. Mit Gottes Wort zu leben, das wird dich also nicht unverändert lassen. Nein, Gottes Wort wird Spuren hinterlassen in deinem Leben, in deinem Wesen. Da wird sich etwas tun. Aber eins gilt zu bedenken, dass Gottes Wort mächtig ist und dass Gottes Wort auch sein Ziel erreichen wird, das bedeutet nicht automatisch, dass das Ganze schnell geht. Ja, dass Gottes Wort mächtig ist und sein Ziel erreicht, heißt nicht automatisch, dass das Ganze schnell geht. Meistens ist es sogar so, dass es ein längerer Prozess ist. Wachstum benötigt Zeit und Geduld. Genauso wie es eben Zeit braucht, bis aus einer Eichel, die du heute in der Erde vergräbst, eine große, starke Eiche geworden ist. Es dauert zwar lange, es dauert viele Jahre, jetzt in diesem Beispiel, aber das Ergebnis ist umso beeindruckender. Du hast am Schluss einen riesigen Baum, stabil und kräftig und groß und in sich ruhend, ein Baum, den nicht mal ein größerer Sturm umpusten kann. So ist es auch, wenn wir mit Gottes Wort leben. Das Leben mit seinem Wort wird uns nicht unverändert lassen. Gottes Wort erfüllt sein Ziel, es wird uns Wachstum und Veränderung schenken. Und es bewirkt noch etwas Zweites, das hat mit der Reife auch zu tun, wird ganz am Schluss hier deutlich, es befähigt zum Dienst. Vers 20 und 21. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiter zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und Samuels Wort erging an ganz Israel. Samuels Wort erging an ganz Israel. Samuel wird also von jemandem, der den Herrn nicht kannte, Vers 7, zu jemandem, der das Wort Gottes an das ganze Volk weitergibt. Gottes Wort hat das bewirkt. Gottes Wort hat das getan. Gottes Wort hat ihn dazu befähigt. Und so ist es heute auch noch. Durch Gottes Wort werden wir zu Menschen, die er zum Dienst gebrauchen kann. Durch sein Wort werden wir befähigt zu einem Dienst. Durch sein Wort bekommen wir diese Reife für den Dienst. Also ich will zum Schluss kommen. Diese Predigt, sie stand unter diesem Titel, ein Gott, der spricht. Das ist unser Gott. Er ist ein Gott, der spricht. der definitiv und final und endgültig gesprochen hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Und auch wenn es manchmal so scheint, dass Gott schweigen würde und wir denken, warum höre ich ihn eigentlich nicht, dann sollten wir uns fragen, kann es vielleicht sein, dass ich ihn gar nicht hören möchte? Vergessen wir das nicht. Gott hat gesprochen. Es ist wichtig, dass wir ihn hören, hören wollen, dass unsere Lautsprecher eingestöpselt sind bei ihm. Und dann ein zweites, worüber wir nachgedacht haben, war diese Frage, wie kann ich Gott eigentlich begegnen? Wie kann ich ihn erkennen? Was soll ich tun, wenn Gott mich ruft, wenn er mich anspricht? Es braucht hier Offenheit, damit wir den Herrn erkennen und ihm begegnen können. Und wie gehe ich mit seinem Wort eigentlich um? Das Beispiel hier zeigt uns von Samuel, dass es wichtig ist, dass wir das Wort genau aufnehmen und in seiner Gänze aufnehmen. Nicht selektieren, sondern das ganze Wort Gottes als Wort Gottes anzunehmen. Und zuletzt dürfen wir uns darauf, dass Gott durch sein Wort Wachstum schenkt, verlassen. Das ist so. Das hat er verheißen. Das ist das, was Gottes Wort bewirkt. Geistliche Reife. Damals bei Samuel und genauso auch heute. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. unserem auferstandenen Herrn. Amen.